Wir lesen aus 5. Mose 32 von Vers 1. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden, und die Erde vernehme die Worte meines Mundes. Wie Regen ergieße sich meine Belehrung, wie Tau riesle meine Rede, wie Regenschauer auf junges Grün und wie Regentropfen auf Pflanzen. Denn den Namen des Herrn will ich verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Hier ist der Vers, den ich liebe. Er ist ein Fels. Vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und wahrhaftig ist er. Übel haben sie an ihm gehandelt, die wegen ihrer Verworfenheit nicht seine Söhne sind, ein verderbtes und verkehrtes Geschlecht. Durftet du dem Herrn so vergelten, du törichtes und unverständiges Volk? Ist nicht er dein Vater, der dich geschaffen? Hat nicht er dich gemacht und bereitet? Gedenke der Tage der Vorzeit. Betrachte die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frag deinen Vater, der wird dir's kundtun. Deine Greise, die werden dir's erzählen. Als der Höchste den Völkern ihren Erbbesitz zuteilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Gebiete der Stämme fest nach der Zahl der Kinder Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob, der Bezirk seines Erbgutes. Er fand es im Bereich der Wüste, in der Einöde voll Geheul der Wildnis. Er umhegte es schützend, nahm sich seiner an, hütete es wie seinen Augapfel. Wie ein Adler, der seine Brut aus dem Nest hinausführt und über seinen Jungen flatternd schwebt, seine Fittiche über sie breitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. So leitete der Herr allein das Volk, kein fremder Gott war mit ihm. Ich las die ersten 12 Verse aus 5. Mose 32 auf Wunsch von Bruder Branham. Mit Bedauern, weil wir in diese Stunde gekommen sind, welches die letzte Versammlung dieser Woche ist, bitte ich euch, stehen zu bleiben. Ich bin traurig, weil die Versammlungen zum Ende kommen. Doch bin ich froh auf der anderen Seite für die Segnungen in diesen Tagen. Ich möchte, dass es jedes Jahr so geschieht. So mit Freude und doch mit Betrübnis ist es mein Vorrecht, euch das letzte Mal Gottes Propheten und seinen Knecht vorzustellen, unseren Bruder Branham. Ihr mögt euch setzen. Ich danke euch vielmals für die feine Einladung, um zu euch zurückzukommen. Ich möchte sagen, dass ich nie Versammlungen hatte in meinem Leben, deren ich mich mehr erfreute als hier. Ich wusste nicht, dass ihr diese wunderbare und liebliche Gemeinschaft hier in Ohio habt. Ich bin so froh, mit euch zu sein. Und ich möchte meinem geliebten Freunde, Bruder Sullivan, besonders danken. Ich habe gelernt, ihn zu lieben. Ich mag einen Menschen, der nur ein Mensch ist. Meine Frau und ich waren heute im Restaurant und haben gegessen. Dann kam Bruder Sullivan herein. Und nachdem wir dann herausgingen, sagte meine Frau zu mir, Bruder Sullivan ist eine wirkliche Person. Und ich sagte, denselben Eindruck habe ich auch. Ihr habt ein Vorrecht, einen solchen Prediger zu haben. Viele der dienenden Brüder habe ich nicht treffen können. Aber alle, die ihr hier seid, ihr kennt eure Prediger. Und die Prediger, die hier sind, sind mit dem Dienst, den Gott gegeben hat, übereinstimmend. Ihr solltet jederzeit eure Pflicht tun. Stehet rein und sauber für Jesus. Ich möchte auch diesem Manager danken, oder was immer sein Titel ist, der uns dieses Gelände gegeben hat für die Versammlungen. Wir sind hier versammelt in der Kühle. Im Gebäude wäre es heiß gewesen. Doch wir hatten das Vorrecht, um hier zu sein. Wir sind dem Mann dankbar und all den Brüdern und Schwestern, die von Jeffersonville und von Louisville gekommen sind. Sogar das Essen ist hier billig. Für 90 Cent bekommen Sie ein gutes Essen. Und die Hotelräume sind nur ein Drittel von dem, was sie bei uns sind. Alle anderen Dinge sind weit entfernt, wie das Schwimmbad und so weiter, so dass wir hier ungestört diese Versammlungen haben können. Wir danken Gott, dass noch offene Türen in Amerika sind. Möge diese Tür geöffnet bleiben, bis Jesus kommt. Nun möchte ich für meine Frau, für meinen Stab und für mich danken. Für eure Zusammenarbeit, auch für das Geld, das ihr gegeben habt, damit alle Rechnungen bezahlt werden konnten. Soweit mir gesagt wurde, hat man mir heute ein Liebesopfer gegeben. Ich bin deshalb nicht gekommen. Doch dieses Opfer tue ich in die Reise nach Übersee. Ich bekomme mein Gehalt von der Gemeinde. Und zwar $100 in der Woche. Und diese Opfer tue ich in die Mission. Wenn ich genügend habe, dann gehe ich nach Übersee, um dort zu predigen. Denn ich weiß, ich muss an jenem Tage auch für das Geld Rechenschaft ablegen, das das Volk Gottes mir anvertraut hat. Es gibt viele gute Gesellschaften, Rotes Kreuz und viele Missionsgesellschaften. Weil ich aber weiß, dass ich dafür antworten muss und weil ich zu keiner Denomination gehöre, deshalb kann ich zwischen ihnen allen stehen und sagen, wir sind Brüder. Mein Dienst ist ein Dienst, um den Leib des Herrn zu vereinigen. Nicht eine Denomination mit der anderen, sondern Brüder und Schwestern als eine Gruppe, eins im Herzen, eins im Geiste, in der Einheit des Herrn, um das Kommen Jesu zu erleben. Ich glaube, die größte Not heute Abend betreffs göttliche Heilung ist, und obwohl hier so viele Betten und Bahren sind, obwohl ich keine einzige von gestern Abend sehe, die hier waren, sie sind alle geheilt worden. Blinde empfingen ihr Augenlicht, Krüppel sind geheilt worden. Sie gingen alle gesund nach Hause. Möge es heute Abend genauso sein, ist mein Gebet. Nur vor einigen Minuten, dort hinter dem Vorhang, schüttelte ich die Hände mit einigen meinen Freunden. Und es kam jemand. Ich erinnerte mich an den Fall in Finnland, wo das Mädchen zu mir gebracht wurde, das ein Stahlgerüst hatte und nicht gehen konnte und gelähmt war. Und ich nahm das Kind auf meine Arme. Und so gewiss ich hier auf der Plattform stehe, hat Gott es augenblicklich geheilt und es ging gesund davon. Ihr müsst mit der richtigen Einstellung zu Gott kommen. Wenn ihr selbstsüchtig oder irgendwie zu Gott kommt und nicht in der richtigen Weise gegen Gott und seine Gabe gegenüber ihr müsst in einer Weise kommen, dass ihr völlig ergeben seid. Seht auf die Frau, der der Herr Jesus gesagt hat, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und es den Hunden vorwerfe. Was hättet ihr getan, wenn Jesus euch eine solche Antwort gegeben hätte? Aber sie wusste, zu wem sie sprach. Sie sagte, Herr, das mag ja sein, aber wir wollen auch die Brosamen essen, die von des Herrn Tische fallen. Seht, er erwartet von euch, dass ihr das Gleiche tut. Demütigt euch, ganz gleich wie Gott es euch sendet. Ob ihr plötzlich geheilt seid oder ob ihr wie Abraham warten müsst. Aber anstatt dass er schwächer wurde, wurde er immer stärker. Ihr wisst, dass Gott es euch verheißen hat. Und erinnert euch daran. Ich sage dieses von ganzem Herzen, dass wenn irgendeine Person die rechte Einstellung Gottes Verheißungen gegenüber hat und sie glaubt, muss sie erfüllt werden. Es geht nur, dass ihr die rechte Einstellung dem gegenüber hat, was er gesagt hat. Ich habe gesehen, dass die schlimmste Art von Krebs die Menschen verließ. Nun, vielleicht habt ihr nicht genügend Glauben, um plötzlich die Heilung zu empfangen. Aber für diejenigen heute Abend, die ihr nicht genügend Glauben habt, um plötzlich geheilt zu werden, so nehmt doch den Glauben, wie zum Beispiel, ich möchte es euch an einem Exempel klar machen. Wenn zum Beispiel eine junge Frau heiratet und sie hat Furcht, dass sie kein Kind haben wird, sie fürchtet sich so sehr, dass sie das Kind nicht haben wird, dass sie es nachher tatsächlich nicht bekommt. Denn Hiob sagte, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Wenn ihr aber dieselbe Frau nehmt, vielleicht sind Ärzte hier, die können es bestätigen, wenn sie dann ein Kind adoptiert, wird sie später selbst eins bekommen. Nun, wenn ihr nicht genügend Glauben habt, um eure Heilung als ein Wunder jetzt zu empfangen, so seid doch dessen gewiss und sagt dem Herrn, ich glaube, dass ich geheilt bin. Ich gehe von dannen, als ob ich schon empfangen hätte. Es muss geschehen. Gott ist unendlich. Wenn in euch nur etwas ist, das euch sagt, Gottes Wort ist wahr, glaubet es. Ihr wisst ja, dass sie, um die Geistestaufe zu empfangen, ebenfalls einige Tage warten mussten. Und dann erst kam das Brausen des Windes und sie wurden erfüllt. Glaubet von Herzen, du kleine Junge im Fahrstuhl. Und hier, ein fein aussehender junger Mann, der hier auf dem Kissen liegt. Und dieser junge Mann auf der Bahre. Und ihr dort, die ihr am Herz leiden, dem Sterben nahe seid, die ihr nicht mehr die Nacht durchleben werdet, ob ihr Tuberkulose, Krebs, was immer ihr habt, wenn der Arzt euch aufgegeben hat, verliert euer Vertrauen nicht, Gott ist noch auf dem Throne. Glaubt es, ich habe nie gesehen, dass er versagt hat. Ich bin über 50 Jahre alt und habe für Millionen von Menschen gebeten. Und wenn ihr glaubet mit allem, was in euch ist, wird es geschehen. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt, für das Opfer und so weiter. Ich möchte sagen, Gott segne euch. Das ist für mich das größte Wort. Das besteht. Wenn Gott mich segnet, wird alles in Ordnung sein. Nun, wir müssen dann in wenigen Momenten nach der Versammlung losfahren. Ich werde wohl nicht eher in Jeffersonville sein bis am nächsten Sonntag, so der Herr will. Und nun, sobald ich kann, werde ich dann nach Übersee gehen, nach Sydney, Australia und nach Afrika und andere Städte und Länder. Hier ist Bruder Thomas aus Südafrika. Ich liebe ihn. Herzlich danke ich euch für das, was ihr an ihm getan habt. In dem kommenden Frühjahr werde ich in Südafrika mit ihm sein. Ich habe einen Wunsch. Wollt ihr mir den Gefallen tun? Betet für mich. Ihr wisst, wenn ich in Afrika und anderen Orten bin, bei solch einem Dienst bleiben auch die Hexenmeister nicht zurück, sondern sie kommen und fordern heraus die heiligen Männer in Indien und so weiter. Aber jedes Mal habe ich erlebt, dass der Herr den Feind überwältigt hat. Ich bete für euch. Und wenn ich euch hier nicht mehr wiedersehe, ich hoffe, wenn es aber nicht der Fall ist, dann möchte ich euch wiedersehen und mit euch sitzen an dem Immergrünen und mit euch sprechen über diese Versammlungen hier in Ohio. Gott segne euch bis dahin. Bruder Sullivan, ich wollte, dass er etwas tut in der Versammlung. Ich bat ihn deshalb, dass er die Schriftstelle liest. Ich möchte heute über das Thema sprechen. Aus 5. Mose 32, Vers 11. Und besonders den ersten Teil des 11. Verses. Wie der Adler seine Brut aus dem Nest hinausführt. Wir beugen jetzt unsere Häupter zum Gebet. Wie viele möchten im Gebet erinnert werden? O Gott, gedenke meiner. Gnädiger Herr, wir kommen demütig jetzt in dem Namen des Herrn Jesus. Wir wissen, dass wir keinen Namen und keine Gerechtigkeit haben, die wir vor dich bringen könnten. Wir kommen im Glauben, denn du hast gesagt, bitte den Vater etwas in meinem Namen, so wird er es tun. Herr, prüfe unsere Motive und unser Vorhaben. Sie sind damit verbunden. Und durchforsche unsere Herzen, ob in unseren Herzen etwas ist, das dir in irgendeiner Weise nicht gefällt. Möge nur das geschehen, was zu deiner Ehre gereicht. Möchte dein Heiliger Geist in einem Maße ausgegossen werden wie nie zuvor. Hier sind Kranke und Leidende, die in großer Erwartung sitzen. Vielleicht ist es ihr erster Abend. Vielleicht haben sie nie gesehen, dass Kranke geheilt werden. Mögen sie Glauben haben. Vielleicht haben sie nie erlebt, dass die Verheißung des Herrn Jesus verwirklicht wurde. Mögen ihre Herzen überwältigt sein. Und möchte der Heilige Geist ihnen göttlichen Glauben geben. Möchte dieser Glaube in ihnen verankert sein, dass sie nicht ein Nein als Antwort, sondern ein Ja empfangen möchten, damit jeder von ihnen geheilt wird. Wir möchten auch nicht vergessen, für die feinen Prediger des Evangeliums zu beten, für Bruder Sullivan und all die anderen, die im Glauben treu gestanden haben. Mögest du ihren Dienst segnen. Möchten sie zurückgehen zu ihren Kanzeln mit einer neuen Salbung? Mögen sie das Evangelium predigen wie nie zuvor? Mögen alle Glieder mit Kraft und Glauben erfüllt sein? Möchten Wunder und Zeichen ihren Dienst bestätigen, damit die nahe Wiederkunft des Herrn bestätigt wird? Herr, wir gedenken derer, die da niederliegen, in ihren Heimen und Krankenhäusern, die nicht zur Versammlung kommen konnten. Noch hast du Engel zu deiner Verfügung. Sende sie an die Seite ihres Bettes. Wir bitten dich, Herr, dass du die Kranken und Leidenden heilen möchtest. Rette alle, die verloren sind. Fülle die mit dem Geiste, die noch nicht erfüllt sind. Und wir beten für alle Denominationen und Gemeinden im ganzen Lande. Möchte die Zeit kommen, wo unsere Herzen als eins verbunden sind für das Kommen des Herrn Jesus. Sei mit uns jetzt, segne dein Wort, das gelesen wurde. Herr, möchte erfüllt werden, dass dein Wort nicht leer zurückkommt heute Abend, sondern ausrichten, wozu du es gesandt hast. Wir bitten dich darum, im Namen Jesu Christi, deines Sohnes. Amen. Nun, wir wollen zunächst zu euch sprechen über dieses Wort. Ich wünschte, dass jeder Sünder heute Abend bereit sei, den Herrn Jesus Christus als seinen Erlöser anzunehmen. Ich wurde gefragt vor einigen Abenden. Ich habe nämlich einmal über dieses Thema in Kentucky gesprochen und wohl auch einmal in meiner Heimatgemeinde über das Thema, wie der Adler seine Jungen hinausführt. Dieses Schriftstelle bezieht sich auf Jakob, so wie der Bruder aus der Heiligen Schrift gelesen hat. Als ich dieses einmal gelesen hatte, begann ich darüber nachzudenken, warum vergleicht der Herr seine Jungen, sein Volk mit Adlern und sich selbst vergleicht er als Adler. Er ist Jehova, der Adler, der über den Seinen schwebt. Nun, ehe ich die Bibel kannte, liebte ich die Natur und daraus habe ich vieles gelernt. Ich habe das, was draußen geschieht, beobachtet. Die Tiere, die Blumen, wie sie zum Beispiel im Herbst sterben und wie der Saft in einem Baum im Herbst heruntergeht, ehe der Frost kommt. Ich wusste, da muss eine große Intelligenz sein, dass all über diesem steht. Nun, was ist es, das über die Bäume und über alles wacht? Dann, wenn der Frühling kommt, kommt der Saft wieder hinauf, um Frucht zu bringen. Hinter jedem Schatten des Zweifelns wissen wir, es muss jemand da sein, der das alles tut. Wie die Bäume voneinander verschieden sind. Ich habe die Vögel in ihrem Leben betrachtet und die Tiere, wie Gott für sie sorgt. Und dann wollte ich über den Adler lesen. Und ich stellte fest, dass es 40 verschiedene Adlersorten gibt. Es bedeutet ein Fütterer mit dem Schnabel. Nun, nachdem ich erfuhr, dass 40 verschiedene Adlersorten sind, wir wissen, ein Adler, er hat seine eigene Speise, die er sich selbst beschafft. Nun, ein Adler ist ein Vogel, der hoch hinauf fliegt. Nicht ein anderer Vogel ist auf Erden, der dem Adler folgen könnte. Der Adler geht so hoch, wenn der Habicht ihm folgen wollte, er könnte es niemals tun. Er hat auch nicht ein Auge, das mit dem Adlerauge verglichen werden könnte. Der Adler kann so hoch hinauffliegen, dass jeder andere Vogel sterben würde, ehe er da fliegen könnte. Nun, er muss also in besonderer Weise dazu gemacht sein. Seine Geburt und alles, was mit ihm zusammenhängt, ist besonders, um in diese Höhe hinaufsteigen. So ist es auch mit der Gemeinde. Der Mensch, der aus dem Geiste Gottes geboren ist, ist etwas Besonderes. Es bedarf einer besonderen Geburt, um hinaufsteigen zu können in die Sphären der Herrlichkeit und Kraft Gottes. Nun, das Auge ist so kühn. Er geht so hinauf. Was würde es ihm nützen, dort hinaufzusteigen, wenn er nicht weit sehen könnte? Deshalb vergleicht auch Gott seine Propheten mit Adlern. Je höher ihr hinaufsteigt, umso weiter könnt ihr sehen. Und ein Prophet steigt im Geiste so hinauf, dass er entfernte Dinge kommen sehen. Und dann kommt er zurück und warnt das Volk. Nun, der Adler ist mit zwei großen, mächtigen Schwingen ausgerüstet. Und die Federn könntet ihr nicht mit einer Zange herausziehen. Sie sind so fest. denn wenn er dort in die Stürme und in die Höhe hinaufsteigt, würden sie ja hinauskommen. Er hat diese beiden großen Flügel und ich möchte diese beiden Flügel mit dem Alten und Neuen Testament vergleichen, die Jehova als der Adler vor uns ausbreitet. Und der Adler erneuert auch seine Jugend. Wenn der Adler alt wird, geschieht etwas mit ihm. Er kommt dann plötzlich als ein junger Adler wieder zurück. Wie oft habe ich sie im Gebirge beobachtet, wie sie immer wieder ihre Jugend erneuern. Ich würde sagen, das ist ein Gleichnis für die Erweckung. Als ich zum ersten Mal in eine Pfingsterweckung kam, ich war ja ein junger Baptistenprediger und dort hatte man eine Konferenz. Es war eine Pfingstkonferenz. Ich fuhr auf der Straße entlang und hörte dort von der Erweckung. Und dann hieß es, alle Prediger sollen bitte zur Plattform kommen. Es waren ungefähr 300 von ihnen. Diese feinen Prediger sprachen über das Kommen des Herrn und über das, was er auf Erden getan hat. Sie waren Gelehrte und mit dem Geist erfüllt. Ihr Benehmen war nicht allzu gut. Sie jauchzten und sprangen. Das war mir neu. Aber an jenem Abend, als wir alle auf der Plattform waren, sagte er, für heute Abend haben wir den Ältesten so und so gewählt. Es war ein Negerbruder, dass er predigen solle. Ein ganz alter Mann mit einem langen Mantel an. Man nennt ihn wohl Schwalbenschwanz-Mantel. Und er hatte nur noch ein wenig weißes Haar um seinen Kopf. Und dieser arme Mann, der kam hinauf zur Plattform. Und er nahm seinen Text aus dem Hiob, wo geschrieben steht, aus Kapitel 38, wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte, als die Morgensterne gesungen haben und die Söhne Gottes vor Freuden jauchzten? Ich war damals ungefähr 23 Jahre an der jüngste Prediger auf der Plattform und ich dachte, ach, wie können Sie nur einen solchen alten Prediger vor ungefähr 1500 Menschen sprechen lassen, wenn sie junge Gelehrte haben. Aber dann sah ich, warum es geschah. Er predigte über das, was im Himmel geschah, während die anderen über das predigten, was auf Erden geschah. Nachdem er ungefähr 10 Minuten gepredigt hatte, sprach er über sein Herabkommen aus dem Himmel. Und er war schon bei der Wiederkunft des Herrn. Mit einem Mal sprang er in die Luft und sagt, wunderbar, Ehre sei Gott, ihr habt hier nicht genügend Raum für mich auf der Plattform. Und er freute sich in Gott. Er sagte, hier ist nicht genügend Raum für mich. Ich dachte, wenn ein alter Mann so voller Freude sein kann, was wird erst mit mir geschehen? Ich möchte das haben, was er hat. Seht, es erneuert eure Jugend. Der Adler erneuert immer wieder seine Jugend. Er ist im Gesamten gesehen ein besonderer Vogel. So hat Gott ihn gemacht. Ich schätze ihn sehr. Und ungefähr 5 Jahre zurück war ich in einer eurer schönen Städte in Cincinnati. Ich nahm meine kleinen Mädchen dort in den Zoo. Und meine Frau nahm die ältere Tochter Rebecca und ging auf die eine Seite. Sie wollte sich dort die Affen ansehen. Ich mag nicht den Geruch davon. Und ich dachte, ich gehe eben dort unten bergab. Und dann hörte ich etwas, das immer wieder gegen ein Draht läuft. Und meine jüngere Tochter war mit mir und sie sagte, Papa, solch ein großer Vogel. Und der Adler ist ja der Größte unter den Vögeln. Und manchmal ist die Mutter Adler größer als der Papa. Und sie haben große Schwingen. Und dort hatten sie einen großen Adler in einen Käfig getan. Wenn ich hätte kaufen können, hätte ich diesen Adler freigekauft. Er hatte keine Federn mehr auf seinem Kopf und auch nicht am Ende seiner Flügel. Und dieser große Adler lag dann auf dem Boden, stand wieder auf und ran gegen das Gitter. Er hat seine großen Flügel erhoben und wieder kam er gegen das Gitter und er wurde zurückgeworfen auf den Flur. Und wieder setzte er an. Immer wieder hat er versucht, herauszukommen. Er setzte seine Flügel, um zu fliegen. Das Blut lief aus seinem Kopfe heraus. Und wieder lag er dort mit den traurigen Augen. Er schaute sich um und blickte auf den Himmel. Ich dachte, welch ein Leid. Er ist ein himmlischer Vogel. Er ist nicht dazu bestimmt, hier zu sein, sondern er müsste im Himmel herumfliegen in der Luft. Jetzt hat ihn aber jemand eingekäfigt. Irgendeiner hat ihn gefangen. Ich dachte, das ist der schlimmste Anblick, den ich je gesehen habe. Ich hätte Wochenlöhne nehmen wollen, um ihn zu kaufen, damit man ihn freilässt. Er war nicht gemacht für einen Käfig, sondern damit er frei sei in der Luft. Ich dachte, das ist schrecklich, aber dann änderte ich meinen Sinn. Wenn ich stehe und sehe, wie Söhne und Töchter Gottes, die geboren sind, um Söhne und Töchter Gottes zu sein, dass sie herumgehen, sie rauchen, sie trinken und leben weltlich, das ist schlimmer. Wenn man die Söhne Gottes sieht, wenn sie versklavt sind von der Sünde und der Welt, als wenn man einen Adler im Käfig sieht. Die Welt hat die Menschen fest eingekäfigt in den Benennungen, wie in einem Käfig. Aber Gott hat sie auf der Erde gestellt, damit sie Söhne und Töchter Gottes sind. Das ist ein trauriger Anblick, wenn man sieht, wie die Menschen, die hilflos sind, wie es aussieht, von der Sünde gebunden, und sie schlagen sich ihren Schädel ein. Sie gehen von Bierstätte zu Bierstätte, von Belustigung zu Belustigung, und sie suchen Zufriedenheit. Gott allein hat die Zufriedenheit für eure Seelen. Gott hat den Menschen gemacht, dass er dürstet. Und das ist der Grund, warum die Menschen dürsten. Denn diesen Durst hat Gott in euch hineingelegt. Ihr könnt ihn aber nicht stillen mit den Dingen dieser Welt. Nein, Gott allein kann diesen Durst stillen. Gott hat seine Herde, seine Jungen mit Adlern verglichen. Nun, was tut der Adler noch? Wenn er sein Nest baut, dann geschieht es weit oben im Gebirge. Dort so hoch, wie sie nur hinkommen können. Auch das ist wiederum ein Vergleich für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie stehen in den höchsten Fähigkeiten, in den heiligen Gedanken, auf dem heiligen Glauben, auf dem sie gegründet sind. Dort steht die Gemeinde auf dem höchsten Stand, auf dem Boden von Golgatha, dort vor dem Kreuze unseres Herrn Jesus Christus. Nun, wenn sie ihr Nest dort oben bauen, wie anders ist es mit einem Küken, den wir als Denominationsbruder bezeichnen können? Auch ein Küken ist ein Vogel, weiß aber nichts von dem Himmlischen. Sie sind nie dort oben gewesen. Hier sind Männer und Frauen, die bezeugen, Christen zu sein. Und sie gehen durch den Hof und sie sind uninteressiert. Und Sie wissen nicht, was es bedeutet, durch den Geist Gottes hinaufgehoben zu werden, durch die Taufe im Heiligen Geist. Es würde sie töten, denn sie sind nicht dazu bestimmt. Ihr müsst wiedergeboren sein durch den Heiligen Geist, damit euer ganzes Sein umgewandelt wird und ihr eine neue Schöpfung geworden seid in Christus Jesus. Verwandelt von dem, was ihr seid, in das, was ihr von Gott aus sein sollt, durch den Geist. Nun, wir wissen, eine Henne, sie baut ihr Nest hier auf Erden. Und die Ratten, die Mäuse, das Wiesel, die Schnecken, alle können herankommen. So ist es mit dem losen Predigen. Man lässt die Menschen zum Rock und Roll gehen und den Frauen, dass sie unmoralische Kleidung tragen. Es wird sie hinunternehmen zur Hölle. Ihre Seelen gehen verloren. Ein Prediger oder eine Denomination oder eine Gemeinde, die eine Gemeinde auf etwas aufbauen, als allein auf dem Worte Gottes, die sind verkehrt. Eure Mitglieder werden umkommen und ihr werdet mit ihnen umkommen. Wie ganz anders ist der Adler, wenn eine Ratte dort hochgehen wollte, sie würde ihr Knick brechen. Ich liebe es. Gott nimmt seine Kinder so hoch über die Dinge dieser Welt, dass keine Ratte dorthin kommen kann. Der Adler ist ein anderer Vogel. Er ist ganz anders gemacht. Und er beschützt seine Jungen. Und ein echter Prediger des lebendigen Gottes wird nicht stille stehen auf dem Podium. Es sei denn, er wird das unvermischte Wort, die Wahrheit, verkündigen. Und wenn all die Küken auch hinweglaufen, er wird auf dem unvermischten Worte stehen. Nicht auf dem Felsen von Gibraltar, sondern auf dem Felsen der Zeitalter. Der Glaube kann nicht ruhen auf dem zusammengebrachten Sand menschlicher Theologie, sondern der Glaube ruht auf dem Felsen der Ewigkeiten. Und wenn die Wellen herankommen, und wir wissen, wir bleiben bestehen. Jesus ruft uns zu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Erkennet, das Küken ist anders. Seine Gewohnheiten sind anders. Ihre Speise sind anders. Und ehe dieser Adler das Nest baut, als erstes sucht er sich den Ort aus. Dann, wenn er anfängt zu bauen, holt er große Stöcke. Manchmal geht er in eine Felsklippe. So ist es gewöhnlich bei dem Adler. Und die Gemeinde des lebendigen Gottes wird in die Felsöffnung des Herrn Jesus Christus hineingehen. Denn auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und keine Ratten der Welt, nichts, kein Hollywood und nichts wird dort herankommen. Gott heiligt sein Volk und erfüllt sie mit seinem Geiste und nimmt sie hinauf. Sie sind anders. Und dann der Adler, wenn er diese großen Stöcke zusammensammelt, ihr Architekten solltet zusehen, wie er sein Nest baut, wie er die Enden nimmt und sie miteinander verflechtet. Wenn das dann geschehen ist, geht er und holt Dorngestrüpp und tut sie dort in das Nest hinein. Und nachdem er das Dorngestrüpp hineingetan hat, holt er sich entweder eine Lammhaut oder ein Hasenfell und macht das Nest richtig kosig für die Jungen. So tut es auch Gott für sein Volk. Ihr erinnert euch, als ihr zu dem lebendigen Gott kamt. Ich erinnere mich an den Abend, wo ich Christus annahm, als meinen Erlöser. Es war, als ginge ich in der Luft. Dort in dem Kohlenschuppen wurde ich bekehrt. Ich wusste noch nichts vom Jauchzen und Preisen. Aber als ich dann von dort aus dem Schuppen in das Haus kam, fing ich an zu singen, um die Bibel zu lesen. Und mir wurde gesagt, warum bist du so nervös, Billy? Und dann ging ich hinaus aus dem Hause. Und ich dachte, jetzt gehe ich in den Himmel hinauf. Ich sprang so hoch ich konnte und jauchzte so laut ich konnte. Ich sage euch, wenn ihr in das Haus des lebendigen Gottes hineingeboren seid, dann ist etwas mit euch geschehen. Gott hat euch umgestaltet. Er sorgt für seine kleinen Adler, wenn sie geboren werden. Ich bin so froh, einer von ihnen zu sein. Dann macht er das Nest kosig für die Jungen. Nun, dann, nachdem die Adlermutter sieht, dass ihre jungen Adler, dass sie Flügel bekommen und Federn haben, sie weiß, die werden nicht für immer im Nest bleiben. So wie auch wir nicht hier bleiben werden. Denn sie sind keine Küken. Ich bin froh, Gott tut das Gleiche. Er will nicht, dass ihr wie Küken seid, sondern wie Adler. Und dann sieht sie sie alle gut an. Und wenn sie genügend Federn haben, dann geht sie in das Nest hinein, nimmt ihren großen Schnabel und nimmt all das Schaffell und die Hasenhaut heraus und wirft sie heraus. Und jedes Mal, wenn die Jungen sich ersetzen wollen, werden sie gestochen von den Dornen. Was ist die Ursache? Sie will nicht, dass sie sich ans Nest gewöhnen. So tut's Gott mit seiner Gemeinde. Es kommen Prüfungen über unser Leben. Jeder Sohn und jede Tochter Gottes muss geprüft werden und gezüchtigt. Vielleicht kommt ihr auf das Krankenbett, vielleicht ein Herzleiden. Ein Stachel hier, wo ihr euch wendet, ist ein Stachel. Und die Jungen können es dann nicht mehr aushalten. Sie werden ganz wund. Überall sticht sie ein Stachel. Oh, jeder, der diese Erfahrung mit den Adlern gemacht hat, und ihr, die ihr diese Erfahrung mit Gott gemacht habt, ihr wisst, wovon ich spreche. Der allmächtige Gott hat gestattet, dass sein Sohn in der Wüste vom Teufel versucht wird. Und jeder Sohn, der zu Gott kommt, wird versucht und geprüft. Es geht alles schief, der Bankrott. Eure Freunde gehen von euch weg. Hier ein Stachel, da ein Stachel. Erinnert euch, Gott prüft euch. Gott will etwas mit euch tun. Ich erinnere mich, mein eigener Vater sagte, pack deine Kleidung und geh hinaus mit dieser Religion. Es hat mir aber nie leid getan. Nun, dann erinnere ich mich an diese jungen Vögel, wenn die Mutter sieht, dass sie ganz verwundet sind, ihr Kranken. Wie ist es mit euch? Und diese Jungen, dann kommen sie zurück an das Nest. Und dann ruft sie ihnen zu, und versammelt sie zusammen, an einem Ort einmütig. Seht, sie will, dass die Jungen ihre Sprache kennen. So ist es auch mit euch. Gott will, dass ihr seine Sprache lernt. Und jetzt wird sie sie auf einen Soloflug nehmen. Und die Adlermutter, sie steht auf dem Nest. Und sie ruft ihnen zu und sie rufen ihr zu. Ich liebe das. Und wenn sie alle zusammen sind, dann breitet sie ihre großen Flügel aus. Und dann schauen sie auf und mögen wohl sagen, oh Mama, ich wusste nicht, dass ihr so groß, du so groß bist. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, wo die Ärzte euch aufgegeben haben, wenn ihr aber das Alte und Neue Testament vor euch ausgebreitet seht, wie groß bist du, wie groß bist du? Ihr wisst nicht, wie groß er ist, bis ihr es erfahren habt. Jehova, der Adler, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jehova, der Adler, wie groß bist du? Dann schauen sie auf und diese große Mutter und sie schaut dort auf. Habt ihr je darüber nachgedacht, wer die Sterne in ihren Bahnen hält, wer über den ganzen Kosmos bestimmt und wie die Wissenschaftler schon im Voraus sagen können, wann die Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis sein wird. Oh, wie groß ist Gott! Wie groß ist er! Seht, er kann die Sonne nehmen und in 5 Minuten so viel Wasser hinausnehmen aus dem Meer, ohne jegliches Geräusch, wie alle Menschen im ganzen Leben können. Gott ist groß, Gott ist mächtig. Wenn das Alte und Neue Testament vor euch ausgebreitet ist, seht doch, wie groß er ist. Wie oft habe ich die Adler beobachtet. Dort steht sie, 14 Fuß ausgebreitet sind die Schwingen. Welch ein großer Vogel! Wie soll die Gemeinde und ein Mensch, der Christus als persönlichen Heiland aufgenommen hat, sie sollten aufschauen, um zu sehen, wie groß Gott ist. Und diese Jungen, die haben jetzt genügend Federn und können fliegen, aber noch mögen lose Federn da sein. Wenn sie sie schon jetzt hinaufnehmen würde, dann könnten sie ihr Knick brechen. Aber sie nimmt sie alle zusammen an einem Orte. Sie sprechen ihre Sprache. Dann nimmt sie ihre großen Flügel und stäubt die Jungen, um all ihre losen Federn herauszunehmen. Und wenn dann dieser mächtige Wind herabkommt, werden die losen Federn herausgenommen, wie Gott es tut mit seinem Wind. Er ist der Gott des Alten Testaments und des Neuen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist Gott für immer da. Er steht da, derselbe Gott, der die 3 Männer im Feuerofen bewahrte, der das Volk Israel in der Wüste führte. Derselbe Gott führt sein Volk noch heute und er will alle losen Federn aus uns herausnehmen. Das ist der Grund, warum die Gemeinde sich nicht aufschwingen kann. Zu viele lose Federn, zu viele Dinge von dieser Welt. Diese Adlermutter, sie steht dort und schwingt ihre Flügel. Und die Jungen rufen ihr zu. So ist es mit Gott. Wenn er sich uns als derselbe Gott zeigt, in derselben Kraft, derselbe Jehova, er behandelt all die Seinen auf gleiche Weise. Seht, alle Adler werden auf gleiche Weise behandelt. Ihr, die ihr noch nie auf einen solchen Flug mitgegangen seid, ihr seid eingeladen, wie die Jungen. Sie steigen dann auf die Flügel der Mutter. Und wenn all diese Jungen da sind, sie halten mit einem Fuß hier, mit einem Fuß da und mit dem Schnabel da. Ihr hält an Christus fest und seinem Kreuze nach Geist, Seele und Leib. Denn bald werden wir hinaufgenommen. Haltet fest an Worte Gottes. Er war ein Heiler im Alten Testament. Er war ein Heiler im Neuen Testament. Er ist heute ein Heiler. Haltet es fest nach Geist, Seele und Leib. Haltet daran fest, heute Abend. Sie hat einen Grund, um die losen Federn herauszunehmen. Die Jungen sind Adler. Und sie sehen, dass sie genauso sind wie ihre Mutter. Und sie halten sich jetzt fest. Mutter, jetzt kann es losgehen. Und sie breitet ihre Flügel aus. Und dann, während die Jungen auf ihren Fittichen sind, und dann steigt sie hinauf, hinauf und hinauf, bis man sie fast nicht mehr sieht. So hoch in der Luft. Ich habe sie durch Ferngläser beobachtet, bis sie nur noch wie ein kleiner Punkt war. Und dann dort oben wirft sie all die Jungen herunter. Sie sind Adler, sie können fliegen. Wären sie Küken, dann wäre es um sie geschehen. Aber wenn sie Adler sind, dann sind sie dafür bestimmt. Wenn ihr frei gemacht seid, nachdem für euch gebeten wurde, und ihr habt im Glauben das Wort Gottes angenommen habt, wenn ihr Adlerseelen seid, haltet ihr daran fest und werdet es erleben. Nichts kann euch davon abbringen. 50 Ärzte mögen danebenstehen, euch sagen, dass ihr stirbt. Wenn ihr aber die Verheißung kennt, hält ihr daran fest. Und dort sind sie jetzt in der Luft. Sie hatten ja keine Seminarerfahrung. Ihr braucht sie auch nicht. Nein, ihr sollt eure Flügel erheben und euch aufschwingen. Oh, wie wunderbar. Bewegt eure Flügel und schwingt euch hinauf. Sie fürchten sich nicht. Sie sind Adler. Sie fürchten sich auch nicht vor dem Fanatismus. Nein, sie fliegt ja um sie herum und gibt auf sie Acht. Denn die immerwährende Gegenwart der Mutter ist ja mit ihm. Wenn jemand sich überschlägt, dann nimmt sie ihn und fängt ihn wieder auf. Wenn jemand aus der Gnade fällt, wird er wieder zurückgetan. Habt keine Sorge um Fanatismus. Nein, Gott ist immer gegenwärtig. Er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hier ist alles für uns vorhanden, durch die Gnade Gottes. Jeder fliegt, auch wenn sie aus ihrer Linie kommen. Sie nimmt sie auf und tut sie in den rechten Stand. Sie kann so schnell fliegen. Natürlich kann sie noch 100-mal schneller fliegen mit ihren großen Schwingen. Aber sie gibt Acht auf die Jungen. Wir sollten niemals einen Bruder verdammen, wenn es bei ihm mal drunter und drüber geht. Denn er wird hinaufgehoben werden und zurückkommen in die Gruppe, in die er gehört. Nun, sie haben eine Pfingsterweckung dort oben im Blauen, wo keine Ratten, keine Mäuse, keine Frösche, nichts ist da. Niemand kann sie verletzen. Oh, möchte uns Gott erheben über all diese Schatten, möchte unsere Füße auf höheren Grund stellen, wo er sich uns offenbart. Oh, dieses Reich gefüllt mit Herrlichkeit. Oh Gott, nimm mich von diesem Erdengebundenen weg. Lass mich hinaufgehen, dort in das himmlische Blau. Denn ich weiß, sein Auge achtet auf uns. Aber das Küken weiß über diese Dinge nichts. Ich kann die kleinen Adler dort oben sehen. Und die Küken, die im Misthaufen kratzen, sie schauen hoch und sagen, solch ein Fanatismus. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum? Sie wissen ja nicht, was sie dort oben tun. Sie können nicht da hinauf. Sie kriegen ihre Füße nicht vom Boden. So ist es manchmal mit den Menschen. Sie sind so erdengebunden. Sie stehen auf Menschenwort anstatt auf dem Worte Gottes. Denn Gott hat es gesagt. Und die Adler glauben es. Von Küken weiß ich nicht. Aber die Adler glauben jedes Wort, das Gott gesagt hat, dass es die Wahrheit ist. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und dazu sagen wir Amen. Und wenn Jesus sagt, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun, sagen wir Amen dazu. Natürlich, einmal hörte ich eine Geschichte. Es war ein Farmer, der wollte eine Henne setzen. Ich glaube, ihr alle wisst, wie viel Eier man unter eine Henne tut. Diesem Mann fehlte ein Ei, damit er sie setzen könnte. Und er nahm dann ein Adlerei. So ist es ungefähr. Und als dann dieses Adlerjunge herauskam, war es ein Fremdling in einem fremden Lande. Auch diese Plätze hier haben ab und zu einen Adler unter ihnen. Die Küken haben dort im Misthaufen gekratzt und sie haben miteinander gegackert und sagten, Wunder und Zeichen gibt's nicht mehr. Und Krankenheilung nicht mehr. Und das Adlerjunge war immer für sich selbst. Und es dachte bei sich selbst, soll ich hier für immer bleiben? Nun, es war seine Natur. Er schaute hinauf. Er war ja ein Adler. Seht, auch mir ging es so. Aber dann, dieses Gegacke von den Hühnern, auch das, was sie aßen, das konnte er alles nicht verstehen. Manchmal dreht es dem wahren Christen den Magen um, wenn man sieht, in welch einer Weise die Menschen leben. Gott unterstreicht die Sünde nicht. Und eines Tages, während er wieder ganz alleine dort im Hof war, und die Küken dort speisten, kam die Adlermutter daher geflogen. Sie flog drüber weg. Ich bin so froh, dass er mich auch gefunden hat. Ich habe ihn nicht gefunden. Er hat mich gefunden. Ich weiß, es geschah und war etwas irgendwo. Zum Beispiel, als man mir sagte, diese Visionen und Dinge sind vom Teufel und dass die göttliche Heilung nur etwas ist, das wir selber machen. Ich wusste, dass sie verkehrt urteilen. Und diese Adlermutter, sie sah ihr Junges und sie schrie. Und diese Sprache verstand das Junge. Und der Ruf erschallt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das Adlerjunge sagt, das ist recht. Und sie sagte, du bist doch kein Küken, du gehörst doch mir. Ich bin so froh, Halleluja. Du bist doch mein Kind, du gehörst doch nicht unter die Küken. Und sie schaut wieder und dachte, könnte ich mich täuschen? Gott prüft die Seinen immer durch sein Wort. Und wieder ruft die Adlermutter, wenn du ein Adler bist und du glaubst. Und dann die Frage, wie komme ich hier raus, Mama? Und das Einzige, was du tun musst, spring hinauf und bewege deine Flügel. Ach, komm zum Altar und seht, was er für euch tun wird. Ihr, die ihr krank da liegt und im Sterben seid, kommt nach Golgatha. Gebraucht den Glauben, den ihr habt, und seht, was geschehen wird. Und das Junge sprang hinauf. Wenn es ein Küken gewesen wäre, hätte es gesagt, nein, mich kriegte in den Fanatismus nicht hinein. Es war ein Adler und es hörte auf das Wort. Und jeder Mensch, der ein Christ ist, wird auf das, was die Bibel sagt, Amen sagen. Denn der Heilige Geist hat die Bibel geschrieben. Und das Junge hat die Flügel bewegt und sprang hinauf. Und es gab nichts darum, was die Küken sagen, heilige Rolle oder sonst etwas. Er hörte auf das Wort und er sprang hinauf und bewegte seine Flügel. Seine Füße waren jetzt vom Boden. Und dann haute er auf einen Pfosten, mitten in einer Pfingstorganisation, die all die Küken einzäunt. Wir haben es. Und seine Mutter flog wieder drüber und sagte, Sohn, du musst höher springen, sonst kann ich dich nicht aufgreifen. So ist es, Brüder. Ihr müsst in die Arme Gottes springen. Ihr müsst eure Füße vom Boden bekommen, herauskommen aus allen Denominationen und eure Arme allen Menschen ausstrecken, die da glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der für euch starb. Ihr müsst die Zäune abbrechen und die Adler nicht einzäunen, denn die Adler fliegen auch über die Zäune. Oh, wie gut war es! Jetzt kam der erste Soloflug. Er war ein Adler. Ohne Zweifel sind auch heute Abend Adler hier, die noch nicht ihren Soloflug gemacht haben, die noch nicht erfüllt sind mit Heiligem Geist, die noch nicht die Freudenglocken der Herrlichkeit Gottes in ihrem Herzen haben. Vielleicht haben sie die Kraft Gottes noch nicht offenbart sehen, wie gestern Abend, als der blinde Mann hier vorne geheilt wurde. Aber der Herr hat gesagt, dasselbe wird geschehen in den Tagen des Menschensohnes, wie es zu Sodom geschah. Wie ein Mann zu Abraham kam. Er sah aus wie ein Mensch. Er setzte sich hin mit Abraham, der auserwählten Gemeinde, während ein moderner Billy Graham und Jack Schuler und so weiter, die den Menschen in Sodom predigten. Aber der Engel kam zu Abraham und blieb mit ihm und der auserwählten Gruppe. Er sagte, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Wie wusste er, dass er eine Frau hatte und dass er verheiratet war? Und dann sprach er zu Abraham. Sarah hörte das Gespräch im Zelt. Und der Herr sprach zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Ein Adler wird das schnell begreifen. Denn Jesus sagte, wie es damals war, wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Dieses ist eine Botschaft, die euch zum Aufschwingen bringen soll, damit Menschen, die geboren sind aus dem Geiste Gottes, glauben die Dinge Gottes. Und Gott versucht heute, ein Volk zusammenzubekommen, das nicht durch Vorschriften gebunden ist, sondern aus den Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, Heiligkeitspilger und woher sie sein mögen, soll die gesamterlöste Gemeinde zusammenfinden. Denn bald werden auch wir den Flug hinaufnehmen und erst dann zurückkehren, wenn die Trübsal vorbei ist. Es ist ein langer Flug von hier in die Herrlichkeit. Die Adler Jehovas kommen. Wir kennen seine Sprache. Wir verstehen sein Reden. Seine Schafe hören seine Stimme. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Wenn ihr heute Abend hier seid und noch nie die Erfahrung der Wiedergeburt gemacht, mögt ihr es heute Abend erfahren. Lasst uns jetzt beten. Wie viele möchten am Schluss dieser Versammlungen, die hier sind und erkennen, dass sie keine Christen sind? Ihr mögt zur Gemeinde gehören, feste Mitglieder einer Gemeinde sein. Ich kann nichts dagegen sagen, aber habt ihr Glauben, um von der Bahre aufzustehen? Wenn der Arzt alles getan hat, was er tun konnte, habt ihr Glauben, heute Abend euch aufzuschwingen? Männer und Frauen, wenn ihr diese Erfahrung noch nicht mit Gott gemacht habt, dass er euch hinaufgenommen hat, macht sie heute. Er will sehen, was ihr mit seinem Worte heute tun werdet. Er will euch hinaufnehmen. Nun, ihr, die ihr noch keine Christen seid, und während der Gottesdienst zum Abschluss kommt, würdet ihr eure Hände emporheben. Gott segne euch, dich, im ganzen Gebäude, hier auch zu meiner Rechten. Gott segne euch noch mehr. Erheben ihre Hände. Ihr seid nicht Christen. Ihr mögt zur Gemeinde gehen. Ihr mögt einer Pfingstgemeinde angehören. Oder zu Baptisten oder Methodisten. Nun, ihr geht vielleicht dort nur hin, weil es eine Gemeinde ist. Seid ihr aber wiedergeboren? Es sind 100 oder 150 Hände erhoben. Herr, ihr habt vielleicht noch keinen Glauben. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Wenn ein Mann oder eine Frau das Wort Gottes anzweifelt, das ist Sünde. Denn wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Was ist Sünde? Unglauben. Wenn ihr Unglauben habt, betet. Herr, wir bringen diesen Teil des Gottesdienstes zum Abschluss. Wir danken dir, dass du uns so viele Dinge gegeben hast, die wir betrachten kommen. Die Gedanken in der Natur, in deinem Worte, über den Adler. Und das größte Beispiel ist das Leben Christi, das in uns durch den Heiligen Geist reproduziert werden sollte. Als er auf Erden wandelte, sagt er, nicht ich bin's, der die Werke tut, sondern mein Vater, der in mir wohnt. Als Petrus zu ihm kam, sagte er ihm, wer er ist und was der Name seines Vaters ist. Auch als Philippus Nathanael zu ihm brachte, sagte er ihm, wer er sei. Er fragte, Rabbi, woher kennst du mich? Er antwortete, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich gesehen, dort unter dem Feigenbaum. Dann erkannte er und sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König in Israel. Und dort kam die Dirne, um Wasser zu schöpfen am Brunnen, dort in Samarien. Ein Volk, das verachtet war. Und als Jesus zu ihr sprach, und ihr sagte, dass sie 5 Männer hatte, und so weiter. Sie antwortete, Herr, ich erkenne, du bist ein Prophet. Wir wissen, wenn der Messias kommt, er wird uns alles sagen. Wer aber bist du? Er antwortete, ich bin's, der mit dir reden. Sie lief in die Stadt hinein und sagte, kommt und seht, wen ich gefunden habe. Ist es nicht der Messias? Jesus sagte, ich kann nichts von mir selbst tun, sondern was der Vater tut, das tut auch gleicherweise der Sohn. So sollte es geschehen am Ende des heidnischen Zeitalters, wie es in Sodom und damals war, so auch jetzt. Wir lesen in den Zeitungen, wir hören die Nachrichten, wir hören die Bekanntmachungen durch Fernsehen und so weiter. Wir sehen, was die Kommunisten tun. Menschen, sie begehen Selbstmord und die anderen, sie lachen, um sich hinwegzutäuschen. Die anderen versuchen es auf andere Weise. Möchte niemand hier sein, der dich, o Herr, treffen müsste mit Sünde im Leben? Möchten sie jetzt zu dir kommen? Gib ihnen deinen Geist. Mögen sie ewig leben. Denn es steht geschrieben, wer mein Wort hört und ihm glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Möge ich sie auf der anderen Seite treffen. Ich bitte dich um dieses Vorrecht. Herr, bald ist alles vorüber. Fülle die, die noch nicht erfüllt sind mit deinem Geiste, schnell. Und die, die krank sind, gib ihnen Glauben. Möchten wir uns dir so weihen können, dass du dich offenbaren könntest, wie du es in Johannes 14, 12 versprochen hast. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Gewähre es uns, Herr. Ich bitte dich darum, in Jesu Namen. Amen. Nun, ihr, die eure Hände emporgehoben habt, ich glaube, ihr wart tief aufrichtig. Und ich werde euch bitten, im Namen des Herrn Jesus, nachdem ich die Gebetsreihe beendet habe. Ihr braucht nicht nach vorne zu kommen, wenn ihr Christus wirklich aufgenommen habt, als ihr eure Hände emporhobet. Dann sind eure Namen im Buch des Lebens geschrieben. Ruht nicht eher, bis ihr das empfangen habt, was zu Pfingsten geschah. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Ich weiß, es ist viel Fanatismus, der unter dem Namen Pfingsten getan wird. Das ist nur Nachmachung. Aber es gibt einen echten Heiligen Geist. Warum wollt ihr das Nachgemachte haben, wenn das echte genügend vorhanden ist? Petrus sagte am Tage zu Pfingsten, euch gilt die Verheißung und allen denen, so viele noch ferne sind, die Gott der Herr herzurufen wird. Nun, nachdem die Gebetsreihe vorbei ist, bitte ich euch, kommt nach vorne und gebt Gott den Dank. Dann werden auch die Menschen hier sehen, dass ihr es aufrichtig gemeint habt. Denn es steht geschrieben, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Nun, wir wollen die Gebetsreihe rufen. Wir sind ja spät, aber nicht zu spät. Wir sind nie zu spät. Petrus bzw. Paulus war es, der die Nacht durch predigte und ein Junge fiel aus dem Fenster und er wurde von den Toten auferweckt. Ich glaube Gott, sollten Fremde in unserer Mitte sein, die noch nie hier waren, möchte ich sagen, ich stelle nicht den Anspruch, ein Heiler zu sein. Und jeder, der den Anspruch stellt, ein Heiler zu sein, das gibt es nicht. Es gibt keine Medizin, die heilen kann. Gott ist der einzige Heiler. Als ich das Interview hatte mit der Mayo Clinic, dort, als sie im Reader's Digest das Wunder von Donny Martin geschrieben haben, riefen sie mich und wollten wissen, wie es geschah. Und auch sie sagten mir dort, wir stellen nicht den Anspruch zu heilen, sondern nur der Natur behilflich zu sein. Seht, ein Arzt kann den Knochen setzen, aber nicht heilen. Jemand sagte zu mir, was ist mit der Penicillin? Man kann die Keime töten. Ich sagte, hast du ein Haus mit Ratten gehabt? Sie sagte, ja, der Rattengift wird die Ratten töten, aber nicht die Löcher wieder zumachen. So ist es mit der Penicillin. Der Keim wird getötet, aber wer kann die Heilung bewirken? Als nur Gott. Psalm 103. Er, der all deine Sünden vergibt, heilt all deine Gebrechen. Ärzte nehmen ihre eigene Medizin und sterben. Was die Heilung betrifft, als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb, in seinen Wunden sind wir geheilt. Ihr sagt ja, vor 5 Minuten wurde ich gerettet. Nein, Schwester, Bruder, du warst vor gut 1900 Jahren gerettet. Nur vor 5 Minuten hast du die Rettung angenommen. Junge Männer, ihr, die hier auf Betten und Bahren seid, mit Herzleiden und anderen Krankheiten, auch ihr seid vor 1900 Jahren geheilt worden. Und wenn ihr Sünder wart, Gott ist nicht jetzt gekommen, um euch zu retten. Nein, es geschah schon damals. Jetzt aber nehmt ihr an, was er für euch getan hat. Gott allein kann heilen. Euer Glaube an Gott. Deshalb ist es Glaubensheilung, eure Heilung. Gott ist gut. Er sendet sein Wort. Seht, wenn ihr sein Wort glaubt und es noch nicht ausreicht, dann sind noch Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Sie sind in der Gemeinde, damit sie vollkommen gemacht wird. Dann sind in jeder Lokalgemeinde 9 Geistesgaben. Und diese Gaben und Berufungen sind unwiderruflich, das wisst ihr. Wenn Gott sie in die Gemeinde gesetzt hat, dann sind sie da. Die Propheten haben es gesagt. Und der eine sagte, es wird die Zeit kommen, ein Tag, wo es nicht hell und nicht dunkel ist, aber zur Abendzeit wird es Licht sein. Nun, was ist geschehen? Geografisch gesehen geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Und dort, als der Sohn Gottes sich offenbarte, fiel der Heilige Geist im Anfang auf das östliche Volk. Jetzt aber in der Zwischenzeit, wir hatten ein wenig Licht, genügend, um gerettet zu werden, aber um die Abendzeit sollte es Licht werden. Und zwar das gleiche Licht, das im Osten scheinte, scheint im Westen. Dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, geht im Westen unter. Nun, und derselbe Heilige Geist, der in dem Manne, genannt Jesus Christus, war, der Wunder und Zeichen tat, der hat gesagt, dass er dasselbe tun wird, als er es damals getan hat. So wie es in den Tagen Sodoms war. Was hat er getan? Er hat nie den Anspruch gestellt, die Menschen zu heilen. Er sagte, nicht ich tue die Werke, sondern der Vater tut diese Werke. Denn Johannes 5,19 sagt, der Sohn kann nichts tun, sondern was er sieht, dass der Vater tut, tut auch gleicherweise der Sohn. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann hält er sein Wort. Wenn er heute Abend hier stünde und meinen Anzug tragen würde, jemand käme zu ihm und sagen würde, Herr, heile mich, ich bin krank. Er würde antworten, Kind, ich hab's getan, als ich am Kreuz auf Golgatha starb. Durch meine Striemen bist du geheilt. Nun, natürlich ist er imstande, Wunder zu tun, um euch zu zeigen, dass er der Messias ist. Und er wird dem westlichen Volke dasselbe Zeichen des Messias geben, wie er es dem östlichen Volk getan. Seht, als Petrus durch Andreas, seinen Bruder, zu Jesus gebracht wurde, sagte der Herr, dein Name ist Simeon, du bist der Sohn Jonas. Dieser ungeschulte Fischermann, der noch nicht mal seinen Namen schreiben konnte, er wurde ein gesegneter Mann. Dann fand Philippus den Nathanael und er sagte ihm, ich habe den Messias gefunden. Und er sagte, kann aus diesem Nazareth etwas Gutes kommen? Komm und sieh, das ist das Beste. Und er mag ihm gesagt haben, was mit Petrus geschehen war. Denn Moses, seht, das war ja für Israel. Moses sagte ja, dass ein Prophet kommen wird, der ein Gottprophet sein wird. Denn Gott, der Herr, wird euch einen Propheten erwecken. Das war die Verheißung. Und dieser Mann hat die Bedingungen erfüllt. Und als er dann in die Volksmenge kam, Jesus wird wohl gerade für die Kranken gebeten haben, Philippus hatte ihn ja geholt, er ging an einem Tage, kam am anderen Tage wieder zurück, und als er vor Jesus trat, sagte der Herr zu ihm, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Er antwortete, Rabbi, woher kennst du mich? Du hast mich doch nie gesehen. Er sagt, ehe Philippus dich gerufen hat, als du unter dem Baume warst, habe ich dich gesehen. Dort fiel er auf sein Angesicht und sagte, du bist der Sohn Gottes, der König in Israel. Und die samaritische Frau, sobald Jesus ihr sagte, dass sie in Sünde lebte und das Geheimnis ihres Herzens offenbarte, sobald er ihr das sagt, seht, die Juden warteten auf den Messias und auch die Samariter, aber nicht die Heiden. Wir haben nicht auf den Messias damals gewartet. Nein, denn unsere Zeit sollte später kommen. Damals galt es nur für die verlorenen Schafe Israels. Nun, und diese Frau stand dort. Er sagte, gib mir zu trinken. Sie sagt, es ist doch nicht angebracht, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und dann sagte Jesus, gehe, hole deinen Mann. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, recht hast du geantwortet, 5 hast du gehabt. Und die Juden sagten, er ist der Beelzebub, ein Wahrsager. Jesus sagte, ich vergib's euch, aber wenn der Heilige Geist kommt und dasselbe tut, ein Wort dagegen wird nie vergeben, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt. Wenn ihr nicht glaubt, sagt kein Wort, denn es wird nicht vergeben werden. Genau das hat er gesagt. Denn sie haben den Geist Gottes, der die Gedanken und das, was in dem Herzen der Menschen war, unterschied. Sie nannten ihn den bösen Geist. Seht? Und Jesus sagte, wenn ihr den Himmel kennt und wisst, welch ein Wetter kommt, wenn ihr die Zeit erkannt hättet, würdet ihr auch mich erkennen. Aber sie konnten es nicht verstehen. Sie hatten Augen, sah nicht, hatten Ohren und hörte nicht. So ist es heute unter den Heiden. Erschüttert euer Verständnis. Dann sehen wir, dass er sprach, die Werte, denn ich gehe, Vater. Wie viele glauben, dass Gott unendlicher Gott ist? Wenn Gott eine Entscheidung trifft, was auf bestimmte Weise, muss er für ihn in gleicher Weise handeln. Ich kann einen Fehler tun. Ich bin fehlbar. Aber Gott kann nicht sein, dass er sich hat. Was Gott tut, ist vollkommen. Und wenn er sich selbst als Messias offenbarte und alle, die dem Zeichen des Messias glaubten, sie sind heute in der Herrlichkeit. Er kann die Heiden an ihrem Ende nicht in die Herrlichkeit eintreten lassen. Es sei denn, sie haben dasselbe Zeichen des Messias empfangen, wie die Juden und die Samariter damals, wie es war in der Zeit Sodoms, wie wir es ja heute Abend erwähnt haben. Hier ist es wieder, nicht weil wir hier sind. Und ich möchte, dass ihr nicht denkt, dass ich auf die vollen Evangeliumsleute losschlage. Nein, Raum ist für uns alle. Wir können andere Quellen graben. Für Methodisten ist Raum, für Baptisten, für alle. Und die Baptisten, aus deren Gemeinde ich komme, viele von ihnen empfingen den Heiligen Geist, auch Presbyterianer. Meine Leute, väterlicherseits, waren Katholiken. Wie viele von ihnen wurden Geist getauft? Natürlich. Nehmt die Verheißungen Gottes an. Glaubt, sie kommt zu ihm. Die Stunde ist gekommen. Die Feuersäule ist erschienen. Ihr habt das Bild. Es hängt in Washington, D.C. unter einem Copyright. Und wenn ich sterbe und euch nicht wiedersehe, mein Zeugnis ist die Wahrheit. Die Wissenschaft weiß es. Um die ganze Welt, um die Gemeinde weiß es. Das Gericht wird kommen. Und das Gericht kann nur dann kommen, wenn man die Gnade abgelehnt hat. Unsere Nationen haben die Gnade abgelehnt. Billy Graham predigte über der Welt. Jack Schuler, Oral Roberts und all diese Leute. Es waren Gaben der Heilung in prophetischer Weise. Und trotzdem spotten sie weiter und leben in der Sünde. Es ist nur eins übrig, die Atombombe, und sie ist auf uns gerichtet. Erinnert euch, ich sage euch das im Namen des Herrn. Das Gericht ist auf diese Nation gerichtet. Keine Hoffnung mehr. Nur noch einige werden den Heiligen Geist empfangen. Die Zeit des Gerichtes über Amerika ist ganz kurz bevor. Schreibt es in euer Buch. Seht, ob es geschieht. Wir können für Menschen beten. Gott kann sie rufen. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er muss derselbe sein in Kraft, in allen Prinzipien. Nur dass sein Leib zu Rechten der Majestät Gottes sitzt. Das ist dort nicht sein Thron. Sein Thron ist der Thron Davids. Dort sitzt er jetzt auf dem Throne Gottes, wartend, bis der letzte Feind zum Schemel seiner Füße gelegt ist. Dann wird er kommen, um uns abzuholen. Wir werden dann die Unsterblichkeit empfangen und für immer mit ihm sein. Wir sind in der Endzeit. Das Gericht ist nahe. Heute ist euch Gnade angeboten. So es der Wille Gottes ist, käme ich nochmal zurück. Ich weiß es aber nicht. Ich möchte euch Predigern allen gerne helfen. Ganz gleich, zu welcher Gemeinde ihr gehört. Ich habe nichts gegen eure Denominationen, sondern gegen die Sünde in den Denominationen. Und ich muss dagegen sein, weil Gottes Wort dagegen ist. Ich muss dem Worte Gottes wahrhaftig gegenüberstehen. Ich glaube, dass Gottes Wort allein die Wahrheit ist und alles andere außer dem Wort ist Lüge. Ihr wisst, dass Gott mir als der Engel des Herrn erschien. Ihr habt in meinem Buch gelesen, Millionen, Millionen, Millionen um die ganze Welt haben es gelesen und sie wissen es. Nun, manche sind hier, die sind krank, viele haben keine Gebetskarte. Nun, was ist es? Vielleicht wird jemand sagen, ach, ihr seid überschnappt, aber wie Agrippa damals dem Paulus sagte, du wirst ja rasend. Aber Paulus sagte, in dieser Weise diene ich dem Gott meiner Väter. So diene ich Gott. Ich bin froh, mit Paulus die Hand reichen zu können. Ich tue das Gleiche. Als Jesus hier war, als die Frau durch die Volksmenge hindurchging und dann den Saum seines Gewandes berührte, wurde sie geheilt. Sie hatte keine Schriftstelle dafür. Nein, sie hatte keine Schriftstelle. Aber sie glaubte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Sie glaubte dem Manne. Es war etwas an diesem Manne. Sie glaubt, er ist aufrichtig und wahrhaftig. Er ist der Messias. Und sie berührte den Saum seines Gewandes. Jeder begrüßte ihn und klopfte ihm auf die Schulter. Und er blieb stehen. Ich spreche jetzt zu euch, die ihr keine Gebetskarte habt. Er sagte, wer hat mich berührt? Und auch Petrus, er sagte, was meinst du damit? Wer hat dich berührt? Jedermann berührt dich doch. Wovon sprichst du denn? Und er sagte, wie können wir das denn sagen? Aber er sagte, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausging. Seht, und nachdem er sein Werk vollendet hat, ist er aufgefahren zum Vater. Er offenbarte sich dann zu Pfingsten und auf dem Wege nach Damaskus erschien er dem Paulus. Und was sah Paulus? Die Feuersäule. Ist das recht? Und die Stimme kam und sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er sprach, Herr, wer bist du? Und die Antwort kam, ich bin Jesus, derselbe Gott, der mit dem Volke Israel in der Wüste war, der dann in dem Leibe wohnte, in der Stiftshütte, die er geschaffen hatte. Und durch diesen geheiligten Leib, durch das heilige Blut, hat er sein Leben gegeben und sein Blut auf Golgatha vergossen, um uns zu reinigen und zu heiligen, damit derselbe Geist in uns wohnen könnte, damit das Werk Gottes weiter geschehen kann. Die letzten Tage sind hier. George J. Lacey, das Haupt der amerikanischen Kriminalpolizei für Dokumentenforschung, er sagte zu mir, auch ich war ein Kritiker Branhams, aber Psychologie kann es nicht sein, denn die Kamera kann Psychologie nicht aufnehmen. Er sagt, die Feuersäule hing dort und wurde von der Linse aufgenommen. Dort hängt es in Washington unter dem Copyright. Die einzige übernatürliche Aufnahme, die je gemacht wurde. Ihr habt das Bild. Ihr könnt zu dem Douglas Studio schreiben. Und auch George J. Lacey fragen. Schaut in das Buch. Dort ist sein Name geschrieben. Und seine Unterschrift. Die Feuersäule ist hier. Der Herr offenbart sich auf gleiche Weise. Wenn es derselbe Christus ist, der durch einen Sünder, der aus Gnaden gerettet ist, wird, dann wird es in euch wirken. Und dieselben Werke werden geschehen, als wie damals, als er hier auf Erden wandelte. Freunde, das ist gemäß der Schrift. Ich würde nicht ein Ding tun, wenn es nicht schriftgemäß wäre. Nun, wenn die 50, für die ich beten soll, die besonders krank sind, hier steht jemand, eine Person, die ich zum ersten Mal sehe, als Petrus zu dem Herrn Jesus kam oder als Philippus den Nathanael brachte. Nun, wenn der Heilige Geist mir offenbart, wenn Jesus Christus mir zeigt, was in deinem Herzen ist, ich weiß es nicht, aber wenn Gott es mir offenbaren wird, etwas, von dem ich nichts wissen kann, wirst du glauben, dass es der Herr Jesus ist, der es gestattet? Nun, hier muss es entschieden werden. Wenn ich die Wahrheit über Jesus Christus gesagt habe, ist er verpflichtet, es zu bestätigen. Wenn ich es nicht getan habe, wird er nichts befürworten. Ihr wisst, Christus wird mit einem Irrtum nichts zu tun haben. Gott wird aber die Wahrheit bestätigen. Ich sage, er ist nicht tot, sondern er lebt. Ich bin nur ein Mensch. Ich muss vor ihm stehen, wie auch ihr. Wenn ich jetzt meine Hände auf dich legen würde und sagen, Halleluja, preis sei Gott, du wirst geheilt werden. Sicher, das ist wahr. Die Bibel sagt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Aber wenn der Heilige Geist hineingeht und etwas aus deinem Leben offenbart, du wirst doch wissen, ob es die Wahrheit ist. Wenn er weiß, was du warst, weiß er gewiss, was du sein wirst. Nun, seid andächtig. Ich möchte, dass ihr den Herrn anbetet. Wir wollen durch die Gabe der Unterscheidung mit einem hier und da beten. Wie viele werden versprechen, durch die Gnade Gottes, dass sie glauben werden? Wir haben beide unsere Hände erhoben. Nie haben wir uns im Leben gesehen. Möge der Herr es gewähren. Ich möchte, dass du mir antwortest. Du weißt, dass etwas geschehen wird. Es ist ein heiliges Gefühl, das über dir ist. Ich weiß nicht, ob die Versammlung es sieht, aber zwischen mir und dem Manne steht das Licht, das ihr auf dem Bilde seht. Ich sehe den Mann jetzt, wie er sich von mir entfernt. Er steht hier um eines Kindes willen. Für jemand anders, also für das Kind. Es ist ein Baby, ungefähr 3 Monate alt. Und das Kind hat ein Herzleiden. Du bist nicht von hier. Du bist aus Indiana, aus Anderson, Indiana. Gehe nach Hause und finde dein Baby gesund in dem Namen des Herrn. Habt nur Glauben. Zweifelt nicht. Glaubt ihr alle? In Ordnung. Wenn ich kein Wort zu dir sage, wirst du glauben? Dann gehe. Deine Arthritis hat dich verlassen. Bruder Kitten, dich kenne ich. Deshalb werde ich nicht mit der Gabe der Unterscheidung für dich beten. Teurer Gott, ich weiß, dieser Mann hat gepredigt, ehe ich geboren war. Er ist ein teurer Bruder. Du hast ihn damals übers Telefon, als er im Krankenhaus war, geheilt. Jetzt ist er hier, über 80. Herr, ich bitte dich, segne ihn und auch seine geliebte Frau, die in der Kohlengrube gearbeitet hat, damit ihr Mann das Evangelium predigen kann. Wir lieben sie. Ich kenne keine süßere Ehe wie diese. Segne sie und verlängere ihre Tage. Herr, sie rief mich an und sagte, was kann ich noch tun? Mögen die Segnungen Gottes auf ihnen ruhen. Und das, was mit seinen Augen geschieht, möchte er geheilt sein. Und ich bitte dich auch, heile unsere Schwester von ihrem Magenleiden. Mögen alle Elemente ihre Körper verlassen, im Namen Jesu Christi. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, Schwester. Wolltest du etwas sagen, Schwester? Sie war geheilt, während sie hier auf der Plattform stand. Der Krebs ist gewichen. Seht, wie wunderbar ist es. Glaubst du, dass der Herr dich heilen wird? Du bist sehr nervös, auch dein Magen ist ganz durcheinander. Willst du gehen und essen? Dann gehe und glaube von ganzem Herzen. Glaubst du von ganzem Herzen? Wenn Jesus mir sagen wird, was du hast, wirst du glauben. Dann hat dein Rückenleiden dich verlassen. Glaubst du von ganzem Herzen? Ja. Dein Herzleiden wird verschwinden. Gehe deine Straße. Glaubst auch du, dass du geheilt bist? Dann kannst auch du gehen. Du hast Schwierigkeiten. Du hast ein Herzleiden. Gehe und sei geheilt. Und wenn ich nicht ein Wort für sage, glaubst du, dass du geheilt bist? Ich lege meine Hände unter der Salbung des Geistes auf dich. Mögest er geheilt sein. Denn für ein Kind, sehr nervös, aber auch unter Depressionen leiden. Du saßest dort und hast gebeten. In Ordnung, gehe nach Hause. Du hast das Verlangen deines Herzens. Was hat sie berührt? Mich hat sie nicht berührt, sondern den Hohepriester, der Mitleid hat mit ihren Schwachheiten. Du bist von Lisbon, Ohio. Glaubst du mir als seinem Propheten von ganzem Herzen? Glaubst du, dass Gott weiß, wer du bist? Wenn er wusste, wer Petrus war, weiß er auch, wer du bist. Frau Alexander, du kannst nach Hause gehen, du bist geheilt. Zweifelt nicht, sondern dankt dem Herrn und gebt ihm die Ehre. Herr, wir danken dir für deine Güte. Mögen die Menschen verstehen, dass es deine Gegenwart ist und die Verheißung, die du gegeben hast, erfüllt sich. Schwester, komm du. Herr Jesus, ich bete für sie. Die Frau dort, die jetzt hierher schaut, sie betet, sie hat ein Kopfleiden. Gehe, Jesus Christus hat dich geheilt. Gott segne dich. Ich kann nicht sagen, wer du bist, aber irgendwie kenne ich dich, obwohl ich nichts von dir weiß. Aber du stehst hier, damit dir ein Gewächs geheilt wird. Du hast an deinem Hacken ein Gewächs. Glaubst du? Gehe, der Herr hat's getan. Habt Glauben. Zweifelt nicht. Glaubet nur, wie geht es dir? Glaubst du, dass die Dinge, die du siehst, von Gott kommen? Etwas geschieht dort in der Versammlung. Ihr glaubt, es muss geschehen. Ich bin dir fremd. Du bist mir fremd. Gott kennt uns beide, wenn er mir offenbaren wird. Dies ist ein Blick, wie damals Jesus mit der Samariterin am Brunnen. Er sprach zu ihr und sagte ihr das, was in ihrem Herzen war. Und sie glaubte ihm, es war das Zeichen des Messias. Du möchtest Gebet für einen Angehörigen. Er ist im Krankenhaus. Es ist dein Mann. Er ist gelähmt in seinem Rücken. Das stimmt. Du bist aus Dayton. Dein Name ist Williams. Gehe nach Hause und empfange, worum du gebeten hast. Im Namen des Herrn. Hast du geglaubt? Hab Glauben. Sind wir einander fremd? Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht. Hier ist ein wunderbares Bild in den Tagen unseres Herrn. Johannes 4. Wenn die Bibel immer noch lebendig ist, möge Gott es beweisen. Ich bin ein Angelsachse. Du bist eine Äthiopierin. Wir sind verschiedener Farbe. Jesus war unter den Juden, die Frau eine Samariterin. Und sie sagte, wir haben keine Gemeinschaft miteinander. Aber Jesus ließ ihr wissen, Gott ist der Gott aller Völker. Das Land, in dem du lebst, das die Farbe anders gestaltet, hat nichts mit unserer Seele zu tun. Wir können Blutübertragung machen. Manche sind gelb, manche weiß, manche schwarz und manche rot. Wir kommen alle von einem Baum, von Adam, Gottes Geschöpfe. Dieses ist ein vollkommenes Bibelbild. Das erste Mal, dass wir uns treffen, wenn Gott etwas aus deinem Herzen offenbart, du seid der Richter darüber. Du weißt, ich weiß nicht, weshalb du hier bist. Wirst du tun wie die Frau? Gehe und sage dann deinem Volke, der Heilige Geist ist hier. Er tut die Werke Jesu Christi unter dem Menschen. So wie die Frau es getan hat, als sie sagte, kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat. Ist das nicht der Messias? Das war das Zeichen des Messias. Werden all die farbigen Menschen von Herzen glauben? Nun, hier liegt meine Bibel. Nie habe ich diese Frau in meinem Leben gesehen. Nicht eine Sache weiß ich aus ihrem Leben. Es ist das erste Mal, dass wir uns treffen. Wenn es so ist, hebe deine Hand. Danke, damit die Menschen es sehen. Wenn Gott Gott ist und Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann hält er sein Wort. Wenn er es nicht tut, ist er nicht Gott. Dann ist er nicht von den Toten auferstanden. Wenn er es ist, dann ist er für euch alle da. Für jeden Einzelnen. Hier ist ein vollkommenes Bibelbild. Wir kennen einander nicht. Ich brauche dich nicht anzusehen. Aber Jesus sprach zu der Frau, und wenn Gott mir sagen wird, was deine Schwierigkeit ist, wirst du mir glauben? Du bist nervös. Die Hauptschwierigkeit kommt von deinem Magenleiden. Das stimmt genau. Glaubst du jetzt? Ihr sagt, Bruder Branham, vielleicht hast du nur geraten. Mal sehen, ob er etwas weiteres sagen wird. Ja? Noch etwas anderes ist verkehrt. Es ist eine Geschwulst am linken Bein. Glaubst du? Meint ihr, es war Raten? Sie ist eine gute Person, ein feiner Geist. Zwischen ihr und mir steht der Engel des Herrn. Am Tage des Gerichtes werdet ihr sehen, dass der Engel, den ihr auf dem Bilde seht, nicht 2 Fuß von mir entfernt steht. Du hast einen Freund, für den du beten möchtest. Er ist gelähmt. Glaubst du jetzt? Gehe und empfange, worum du gebeten hast. Glaubt ihr alle von ganzem Herzen? Gott segne dich, Schwester. Während du hier standest, ist deine Arthritis verschwunden. Komm, glaubst auch du? Wenn Gott mir offenbaren wird, schau bitte hierher. Dann kannst du deine Hand losnehmen. Du kannst geheilt nach Hause gehen, ohne dein Asthma. Wenn das stimmt, hebe jetzt deine Hand. Gehe jetzt. Gott segne dich. Irgendeine Frau, seitdem ich für die Negerfrau betete, erscheint sie vor mir. Und der Zug kommt aus dieser Richtung. Dort ist sie. Sie hat Zuckerkrankheit. Glaubst du, dass der Herr Jesus Christus dich heilt? Wenn du es glaubst, hebe deine Hand. Empfange es. Gehe nach Hause. Jesus Christus hat dich geheilt. Seht ihr die Kraft des Heiligen Geistes? Oh, wenn wir zusammenkommen, einmütig an einem Orte, geschieht etwas. Es muss geschehen. Hört auf zu zweifeln. Lasst dem Heiligen Geiste freies Wirken. Der Heilige Geist drängt mit Macht hinein. Es sieht aus, als ob die ganze Versammlung davon ergriffen ist. Der Mann, der dort sitzt, sucht die Taufe des Heiligen Geistes. Glaube von ganzem Herzen und du empfängst sie. Komm, im Namen des Herrn Jesus Christus, dein Rückleiden hat dich verlassen. Jesus Christus hat dich geheilt. In dem Namen des Herrn Jesus Christus, sei geheilt. Glaubst du, wenn Gott mir deine Schwierigkeit sagen wird? Der Mann hier auf der Bahre. Glaubst du, Herr? Dieser Bahre, die von der Ambulanz reingebracht wurde. Als ich für den Mann beten wollte, erschienst du. Du bist ein Prediger. Du hast Asthma.
Reverend Balton, you may go home.
Prediger Balton, du kannst nach Hause gehen. Jesus Christus hat dich geheilt. Glaubst du? Dann nimm das
Krebsbett.
Wenn du es glaubst, du kannst nur leben, wenn du Gott vertraust. Wenn du es glaubst, dass er es getan hat, nimm dein Bett und gehe nach Hause. Im Namen Jesu Christi. Wie viele glauben, dass Jesus Christus hier ist? Wie viele Gläubige sind hier? Junger Mann, der du hier liegst, glaubst du?
How many believe?
Wie viele glauben? Wie viele möchten glauben? Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Auf die Kranken werden sie ihre Hände legen und sie werden gesund werden. Leget einander die Hände auf. Leget einander die Hände auf. Hier ist es. Dies ist es. Nun betet für die Person, auf der ihr die Hände liegen habt. Herr Jesus, im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, gebiete ich dem Teufel, herauszukommen. Verlasse diese Menschen und lass sie gehen. Jetzt geht Bruder Branham herunter, um für die Menschen dort unten zu beten, die auf den Betten und Bahren liegen.
Das Abendlicht scheint heller nun, die Finsternis entflieht. Die schöne Triumph bricht hervor, dass man sie deutlich sieht. Aus Babels Wirrwarr gehen aus die Heiden nah und fern.
Jesus und sein Wort. Im Vater.